ein Glas.
Würdest du uns was einschenken?
Natürlich.
Was würdest du uns einschenken?
Ein apfelweinhaltiges Mischgetränk mit Holunderblütensirup. Ich bin schon mal positiv erstaunt, dass das nicht auch noch irgendwie deutsch verschwurbelt erklärt werden muss. Mit dem liebevollen Namen Inside.
Also Inside.
Inside.
So wie in Cidre Vitrast.
In Cidre Vitrast. Fromse Aaron Schwegler, Fromse Baden-Württemberg Weinregion.
Region oder Hof?
Hof, from his Hof.
Okay. Ja, guten Tag, willkommen zum Podcast.
Hello to all my English friends.
Hier ist der weltweit berühmteste Podcast und der am meistgehörteste Podcast in Radebeul, aus Radebeul, für Radebeul und den Rest der Welt. Auf ein Glas. Moment, auf ein Glas, auf ein Glas.
Oh, ist der Porno. Oh.
Dass wir mit Cidre anfangen, sagen die einen, mit Holunderblütensirup trinke ich fast jeden Tag die wunderbare Hausmarke vom Elchland.
Ah.
Ja, klingt nach Sommer.
Wann wird's Frühling? Das erste Mal in 22.
Ja, das kann sich nur noch um Wochen handeln, dann sind wir soweit.
Ja.
Heute ist der 22. Februar. Wir sagen ja das Aufnahmedatum gerne dazu, damit allfällige Änderungen in der Welt, die sich bis zum Anhören, Veröffentlichen ergeben, nicht uns zur Last gelegt werden. Die Welt entwickelt sich gerade ein wenig in Richtung Scheiße. Wenn es Ukraine-mäßig ist, warst du nicht mal in der Ukraine? Du hast
Nein. Doch
eine ostische Vergangenheit.
Eine ostische, es ist quasi nicht mal in der Nähe von der Ukraine, sondern Mongolei.
Äußere oder innere?
Innere Mongolei. Oh. War ich auch, nee, äußere. Mongolische Volksrepublik. Aber dort waren noch Ukrainer, die damals noch Sowjetbürger waren und mir auch nie einen unglücklichen Eindruck machten. Aber wer weiß, wir haben ja alle unsere Freiheit erst kennengelernt, seit 30 Jahren.
Ja, oder auch nicht. Ich habe heute mal anlässlich dieser vielen Ereignisse und des allgemeinen bei mir vorhandenen Nichtwissens die Wikipedia gelesen, die einen sehr langen Artikel dazu hat. Und Silke fragte dann, kannst du es kurz zusammenfassen? Ich habe gesagt, ja, es war schon immer kompliziert. Ganze Geschichte, also was da so alles abgeht. Ich kann den Artikel sehr empfehlen. Wikipedia kommen und dann Ukraine suchen. Wie auch immer, wir sind... Warum haben wir eigentlich mit diesem angefangen? Weil du den gerade bestellt hattest für einen ganz anderen Anlass, oder?
Genau, weil wir einfach mal Lust drauf hatten.
Ja, ich finde das lustig.
Genau. Aaron Schwegler haben wir schon mal vorgestellt. Nach wie vor einer meiner traumhaftesten Begegnungen.
Ja.
Visionsfähigkeit der nachfolgenden Generationen, die mit einem Selbstbewusstsein auftritt und das auch noch mit Leistung untermauert. Das ist unglaublich. Der Cidre oder Inside ist natürlich das Spaßgetränk schlechthin, um Leute ranzuführen. Mhm. Es ist nicht untypisch für die Region, weil Äpfel, Streuobst, Gill und größter Kleinbrennerverband Deutschlands, also Obstler, gibt's ja dort an jeder Ecke.
Ja.
Und ist mal was anderes draus gemacht, mit dem Holunder natürlich fetzig. Das ist eine Idee für eine Weinbegleitung oder eine Getränkebegleitung zu einem Dessert. Ein Mohnschmarrn mit Marzipaneis und Zwetschgenröster. Und das kann ich mir da sehr gut dazu vorstellen. Und das möchte ich am diesem Wochenende in Brandenburg.
In Eisenhüttenstadt.
Nein, Fürstenberg an der Oder.
Ach, in Fürstenberg an der Oder.
Klingt besser als Eisenhüttenstadt. Ich habe mich darauf geeinigt. Klingt edler irgendwie. Die alte Schifffahrtskirche. Was Fürstenberg an der Oder und Dresden verbindet, sind quasi, sie liegen an großen Wasserstraßen, wo man in Dresden wie in Eisenhüttenstadt nicht mehr Schiff Ahoi sagt, sondern Heu a Schiff. Also.
Der war jetzt gut.
Es ist stark befahrene Nebenstraße. Dieses kontrollierte Nichts. Es ist immer wieder faszinierend. Ja. Du fragst dich immer wieder, wer wohnt hier eigentlich?
Und warum?
Und warum? Was hält die Leute da? Und es ist eine Verbundenheit zur Scholle, wie sie überall mit dem Begriff Heimatverbundenheit beschrieben werden kann.
Aber das ergeht mir, wenn ich
Wahnsinn.
Im Schwäbischen bin, ganz genauso. Meine Tochter wohnt in der zu Recht unbekannten Siedlung Dormettingen. Das muss man nicht kennen. Und auf dem Weg dahin sind auch schon Häuser.
Genau.
Das ist
Ausgang.
Mitten in der Pampa, wo man wunderbar aussteigen kann, um beispielsweise die Blumen, die man gern mitbringen möchte, frisch vom Feld zu pflücken. So Wiesenrand.
Alles Kasse des Vertrauens oder Wiesenrand, richtig?
Wiesenrand. Aber da gibt es dann wirklich Ansammlungen von Häusern, die haben nicht mal einen Ortseingangs, geschweige denn ein Ortsausgangsschild. Da frage ich mich dann auch, warum wohnt man da?
Ja, mich hat's dorthin verschlagen. Nee, und ich finde das ein sehr schönes Konzept. Ich habe das kennengelernt, das Getränk, noch auf einer 0,75er.
Flasche, meint er jetzt.
Flasche, ich sag mal, eine Schaumweinflasche, es war, weiß ich nicht mehr, ob es eine Sektflasche war. Ich sag mal eine Sekko-Flasche. Ja. Ne? Und das ist mir natürlich als stolzer Dynamo-Fan natürlich auch immer wieder bewusst geworden. Dieses Schwarz-Gelb zieht mich an vom Etikett.
Mein Freund, und zwar Matthias, was anderes. Mein Freund Matthias sagt ja immer, wir sind ein Podcast und deswegen muss man sagen, wie kommt er jetzt auf Schwarz-Gelb?
Ja.
Das liegt daran, es ist ein schwarzes Etikett, wo in normaler waagerechter Form Holunder steht und dann senkrecht stehen, das, was Matthias als profunder Kenner in Zeit ausspricht und ich als profunder Falschleser. Ich habe einfach nur Cidre gelesen, gar nicht genau hingeguckt.
Sehr schön, als Lateinfrick. Incide.
Incide.
Oh, das ist negativ besetzt gerade. Genau. Incide. Wir haben keine Incide bald mehr.
Das ist eben, wahrscheinlich würde der Aaron jetzt und vor allen Dingen sein Grafiker würden jetzt sagen, das ist Gold und nicht Gelb, aber
ja, genau.
Das Gold kann man gar nicht drucken. Ja, insofern genau. Wird es schon gelb sein mit einem Mischbeiding. Ja, als Aperitif, Sommerbegleiter, hahaha. Oder einfach so, das machen wir jetzt jederzeit, eiskalt genießen. Das machen wir nur mental, dass wir es eiskalt genießen, obwohl Aaron Schwegler und Cidre gar nicht unser Thema ist heute.
Überhaupt nicht. Und auch nicht Gewinner des Deutschen Rotweinpreises und auch nicht das Dessert. Was ich cool finde, um das schnell abzuschließen, er ist auf eine 0,33er Flasche umgestiegen. Quasi der Einstieg für jedermann. Einfach in der Flasche, locker in der Hand, einfach so ohne Glas angesetzt, eiskalt aus irgendeiner Bowl. So kann man Leute auch zusammenbringen im Weinberg, beziehungsweise clever darüber hinwegtäuschen, dass man eh zu wenig zum Verkaufen hat und sagt, okay, nimm doch erstmal ein Cidre.
Genau,
habe ich keinen Bock. Ich will lieber einen Granat trinken. 0,1. So. Rotwein-Cuvée.
Aber nicht wetterkompatibel.
Nein, überhaupt nicht. Nee, das war einfach nur so ein kleiner Stimmungsaufheller für den Einstieg. Wir haben ja jetzt nicht den schlechtesten Podcast vor uns. Ich lasse den Blick mal schwoven zur Weintheke.
Ja, wir haben Insel. Wein, der heißt Insel. Und Kenner der Szene würden sofort wissen, dass es entweder
Usedom, Sylt oder
Mariannenaue.
Ja, beliebteste Urlaubsregion.
Ja, wir sind schon
zwischen Erbach und Ingelheim, sehr gut.
In deiner beliebtesten Region habe ich den Eindruck. Ne? Ja, genau. Oder Rheingau ist doch das beliebteste bei dir, nach Franken, Sachsen.
Also ich muss sagen, Franken und Rheingau
ist bei dir, glaube ich, ganz hoch im Kurs.
Nee, also Franken und Rheingau sind schon so für mich die Pfalz natürlich. Das sind so die drei Favorites.
Baden und Württemberg.
Na, Rheinhessen, das ist oft auch eine mehr als nur berechtigte Durchfahrstation. Das ist so. Also es ist unglaublich, man hat immer den irren Blick, dass man denkt, diese Betriebe, über die wir reden und die ich mir ausgesucht habe, das ist so der Standard. Du findest tatsächlich in Rheinhessen auch mal kilometerweit nichts. Jetzt nicht nur, weil keiner dort ist, sondern weil es eben ganz normale Weingüter sind mit ganz normalen Qualitäten.
Du findest sogar Kartoffelbauer.
Mit allen möglichen Weinfehlern dieser Welt. Ja. Und die Leute sind happy und die trinken das und freuen sich. Und das ist eben, ja, Schobbe. Dafür kostet Schobbe eben auch nur 2,70, 3,50.
Und eine Schobbe Feuerfall. Ist 0,25.
Genau. Also irgendwie so.
Fast so viel wie der ganze Cidre hier.
Und das ist schon erstaunlich. Und dann kommst du zu so einem Highlight. Ja, und im Rheingau habe ich immer das Gefühl, dass es schon eine immens hohe Dichte an Highlights gibt.
Matthias, das stimmt.
Das stimmt. Ja. Mit dem Spitzenstein.
Genau.
Nö, wir reden heute über die Insel Mariannenaue.
Und das Hellblaue
ist nach dem dritten Glas.
Könnten wir relativ wissend, weil wir schon mal sowas Hellblaues hatten und uns über Preußischblau unterhalten haben, nach Reinhardshausen stecken und liegen dann goldrichtig. Weil, wenn wir es zu Weil gesteckt hätten, der hat ein anderes Blau. Das ist also nur für flüchtige Hingucker.
Ja.
Hellblau.
So.
Aber es ist anders.
Auf jeden Fall.
Ich gehe jetzt mal dahin. Ne?
Insel Marianne aber, die
im Rhein liegt.
Größte Insel im Rhein.
Oh Gott, um Gottes Willen.
Nein!
Oh Mann, aber hallo.
Erzähl doch mal noch was. Außer jetzt, dass du mir irgendwas mit dem Bodensee anfängst und dort hinten irgendwo.
Nee, nee. Also sie ist größer als Mainau, so als Blumeninsel bekannt. Aber das ist ja Bodensee, das wollten wir ja nicht drüber reden. Aber es gibt.
Aber wenn du so bedeutungsschwanger Luft holst, da kommt irgendwas.
Es, ja, ich habe
Kategorie geografisches Vollwissen. Neu bei uns dieses Mal.
Na, Moment, Matthias ist ein geografischer Vollposten, oder?
Ja, ich bleibe also eigentlich diesem Ruf treu.
Ja, das, wer hat, der hat. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Es gibt natürlich bei Wikipedia auch eine Liste der größten Weininseln, aber die Marianenaue mit 24 Hektar, die das Weingut das bewirtschaftet,
Madeira.
Und 68 Hektar, die die Insel groß ist, liegt ungefähr an fünfter Stelle, weil es gibt welche, die über 100 haben am Oberrhein. Guck in die Wikipedia, da steht. Ich habe mir das jetzt.
Aber welche Weinwechsel am Oberrhein?
Wir sprachen von Inseln, nicht?
Ach, von Inseln. Boah. Gut, okay, stimmt.
Du hast gesagt,
ich muss es erklären. Ja, du hast recht.
Du denkst,
ich denke immer nur in Wein. Ja,
du denkst, ja, natürlich ist es die größte Weininsel.
Ja.
Was hast du uns jetzt eingeschenkt? Wein.
Was von der Mariannenaue? Die Cuvée Eisvogel.
Das klingt süß nach.
Lecker Popecker?
Nach Kaugummi. Eisvogel,
Eisvogel, da denke ich immer. Weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade einen Klemmer, da denke ich an Licherpilz.
Kenne ich natürlich nicht, weil...
Nee, Krombacher hat es mit dem Eisvogel, wir hatten das. Ja. Irgendeiner hat das mit dem Eisvogel, ist ja egal. Man merkt es nicht, mein Getränk. So.
Was für ein Jahrgang ist das?
2020. Ja. Ich frage mich gerade, wie viele Leute sich heute wieder ins Elend gestürzt haben. 22.02.22.
Zu viele.
Ja.
Die Scheidungsdaten werden nicht so markant sein.
Man kann ja auch am 9.11. heiraten oder so. Nee, eine Cuvée. Das ist eine intuitiv zusammengestellte Probe. Du hast mich ja liebevoll gebeten, stell das mal in Reihenfolge. Ich kenne die Weine nicht.
Wir lernen die kennen.
Und wir lernen sie jetzt gemeinsam kennen mit euch. Cuvée Eisvogel 2020. Trocken steht auf dem Etikett.
Und ich sag dir, was drin ist. Oder schmeckst du das raus?
Ich habe noch nicht mal angefangen zu schmecken. Wir haben noch nicht mal begonnen. Arbeitsbeginn.
Aber riech mal und ich sag nichts, weil ich hab's.
Echt?
Also das, was hier steht, rieche ich nicht.
Warte mal, jetzt machen wir im Ausschlussverfahren. Kein Kerner, kein Bacchus. Was steht auf der Marianne an überhaupt? Das müssen wir zu meinem Ausschlussverfahren machen. Cuvées sollten meistens aus Bouquet-Sorten und aus neutralen Sorten bestehen. Es steht auf jeden Fall Chardonnay auf der Insel. Es steht Sauvignon Blanc auf der Insel. Es steht Riesling auf der Insel. Es steht Weißburgunder auf der Insel, meines Wissens. Mhm. Tippe ich jetzt mal, dass der drin ist, weil ich nichts groß rieche, für vom Gefühl her. Weißburgunder, Chardonnay, Sauvignon, kann das sein so?
Nicht ganz.
Nee. Es kommt bestimmt, da steht bestimmt irgendwo noch was anderes.
Ja, das, was ich gelesen hatte, wonach es mir nicht riecht, ist diese sanfte Verführung. Wenn ich sowas lese, weiß ich ja schon, das hat ein Marketing-Fuzzi geschrieben. Ne? Diese sanfte Verführung spiegelt in idealer Weise den Charakter der Insel wider. Frisch, floral und vielfältig. Habe ich nicht gerochen.
Hm.
Und es ist drin Riesling, Auxerrois.
Ach, Auxerreux.
Auxerrois. Silvaner, Weißburgunder und Cabernet Blanc.
Da war ja quasi nur einer dabei.
Du hast Riesling und Weißburgunder gesagt. Also wartest du schon mit zweien ganz gut dabei, von denen, die drin sind. Es hätte auch Sauvignon Blanc drin sein können, denn der wächst in der Tat auf der Insel. Und haben wir auch den gemischten Satz, den historischen Rebensatz?
Jawohl.
Kommt dann, ne?
Ja. Da ist ja bestimmt rote Riesling drin, weil es historisch ist.
Ja, dazu sage ich jetzt noch nichts, so weit sind wir ja noch nicht.
Also, die Nase ist verhalten, liebe Freunde. Mhm. Geschmacklich finde ich es jetzt gar nicht so dumm. Also, die Nase gefällt mir einfach auch gar nicht. Das ist irgendwas drin, was, weiß ich nicht, Honigparfümiertes, vielleicht auch ein bisschen, was jetzt wirklich negativ ist, so alte Wachsdecke. Komisch. Schmeckt mir besser, als es riecht. Und
das ist,
finde ich, absolut okay.
Also erstens ist es nicht schwer, weil wie gesagt, ich habe gar nicht viel gerochen.
Aber wir hatten ja wenig im Glas.
Ja, daran wird es liegen. Das ist vielleicht der Charakter der Insel im ausgehenden Winter. Man riecht noch nicht so viel. Schmecken tut er in der Tat.
Also finde ich jetzt
süffiges.
Wir kommen mal zu einer der vielen Kategorien mittlerweile. Ich warte auf den Uli unter dem Terrassenschirmwein. Finde den Fehler, der Uli wartet auf den Matthias unter der Markise. Dazu hätte ich jetzt in der Tat Lust dazu, weil das ist für mich eine runde, homogene Sache. Das ist wie, wenn ich...
Unter der Terrasse, also unter dem Schirm auf der Terrasse warten, heißt es ist ein bisschen wärmer draußen.
Ja, aber es könnte auch schon ein leichtes, kühles Windchen werden. Also es könnte auch nur 16 bis 18 Grad haben.
Das ist ja schon ein bisschen wärmer.
Ja. Und das würde ich nicht mal als Sommerwein bezeichnen. Das ist so eine schöne, denke ich mal, angenehme, ausbalancierte Art auch von der Analyse her. Mhm. Eben nicht so karbonisiert, sprudelig, jugendlich, frisch. Essen zwangsläufig sehe ich sofort Vesper und Co. Ja. Den kannst du, ich sag mal ganz ehrlich, den kannst du kübeln ohne Ende.
Das ist wohl wahr.
Und für mich schmeckt er auch nicht trocken. Der schmeckt für mich eher feinherb oder so. Hast du eine Analyse?
Ich habe eine, wo wir da eigentlich nie drauf gucken, aber wenn ich hier schon mal,
ja, guck mal,
das Internet abgeschrieben habe.
Oder täuscht
habe,
das jetzt?
Nee, das hat 7,7 Gramm Restzucker.
Okay, steht. Also schmeckt für mich viel, es schmeckt für mich wie 11 bis 12
Gramm. Aber hat weniger Säure. Also meistens hast du bei den Dingen dann ja gleiche oder höhere Säure, die das so ein bisschen dir das Süße weggaukelt.
Wir trinken nochmal drüber nach,
6,2 Gramm Gesamtsäure steht hier. Ja, zum Süffeln wird mir auch gefallen.
Das ist ein schönes Süffelding. Kannst du auch am Ende des Abends zu Flips übergehen oder Salzstangen?
Am Ende des Abends gehen wir doch wieder zu Pane Carasau und irgendein Käse
oder eine Wurst. Des Abends?
Weil ich das nicht haben mache, wenn du so schmatzt. Aber mach
ich doch gar nicht. Du wirst begeistert sein.
Käse. Ja, immer.
Nee, the wine goes good with the cheese. Man schmeckt schön die Ziege raus.
Ich will auch die Ziege im Wein schmecken.
Also der Ziegenfrischkäse schmeckt ja so schon mal ordentlich nach Ziege. Ganz im Gegensatz zu manchem Industrieprodukt. Einer meiner Moderationsklassiker, Altenburger Ziegenkäse. 15% Ziegenmilch, also 85% Kuhmilch. Mhm. Und wenn mir dann jemand sagt, also den finde ich gut, weil der schmeckt ja gar nicht so stark nach Ziege.
Warum?
Alles klar. Es ist übrigens von der Hofkäserei Wohlfahrt ein Ziegenfrischkäse.
Im vergangenen Podcast ausführlich vorgestellt hatten.
Gekauft im Oktober 21. Es ist weder ein Inhaltsstoff drauf noch ein MHD. Es ist einfach das, was du in so einem Hofverkaufshänger kriegst. Mhm. Und liebe deutsche überregulierte Verbraucherschutzkontrolle etc. pp. Es geht doch einfach mit gesundem Menschenverstand.
Ja, er riecht gut, er sieht nicht komisch aus oben, hat keine Gärbläschen.
Ja, ich finde das bisschen grün obendrauf jetzt auch nicht so störend. Das kann man ja wegmachen. Das ist
farblich schön, wenn es sonst blau-weiß-grün changiert.
Nee, perfekt.
Nichts drauf.
Null. Wunderbar. Super klar.
Aber der war auch zu, ne, und im Kühlschrank. Also jetzt.
Ja, aber er ist nicht vakuumiert gewesen oder so. Das war einfach nur nochmal zu, hast du gehört vor uns vielleicht, hat nicht Klick gemacht oder so. Ne?
Sie hören, dass sie nichts hören.
So, und die Kühlschränke sind halt einfach auf 2 Grad eingestellt. Ja. Das ist jetzt Das ist der Deal. Ne? Das hilft. Eine gewisse Verstoffwechslungshemmung. Stoppeinrichtung. Ne? Und also ich finde es immer wieder traumhaft.
Jo.
Ich finde den Wein schön. Wie gesagt, ich könnte mich jetzt offen gestanden an der Stelle verabschieden und sagen, so liebe Leute, lecker.
Ja.
Das wäre so ein weiter Trinkwein.
Das können wir doch. Wir stellen den wieder dahin und.
Bin begeistert.
Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht zum Schluss dann doch wieder jemanden nimmst, also jemanden einen Wein nimmst, der dir vielleicht ein besser ins Konzept passt.
Mal sehen.
Ein bisschen.
Ja, ist ja bei mir immer ein offenes Thema.
Wir haben jetzt gerade eine Pause gemacht, in der wir uns über die schweren Dinge der Welt unterhalten haben, die wir nicht im Podcast haben wollten, zumal wir auch gerade nicht wissen, wie es sich entwickelt. In der Zeit haben wir aber auch zusätzlich, wie es Matthias, eine Wurst von der Pelle befreit. Darüber werden wir dann gegebenenfalls auch noch reden. Und gerade eine Flasche aufgemacht. Diese Flasche, du liest vor, was draufsteht, bitte, weil ich sehe es nicht. Deine Pranken sind drumrum.
Ach so, Entschuldigung. Ja, zur Abwechslung mal was von der Insel Mariannauer.
Oh, schön.
Historischer Redensatz mit einem wunderschönen, ist es schon ein Piktogramm?
Ja.
Quasi Rebestrich R.
Traube alle Reben.
Die teilen alle Trauben.
Ja, die historischen Rebensätze sind ja eigentlich das, was wir anno dunnemals quasi weltweit hatten. Wenn es mehr als eine Weinsorte gab, standen die durcheinander.
Mir fällt gerade ein Wieninger Nussberg.
Oh.
Ein schönes Beispiel für einen gemischten Satz.
Ein gemischter Satz von Wieninger.
Wenn ich jetzt den Wein nicht gerade selber gut hörbar aufgeschraubt hätte, hätte ich gesagt, der hat Kork.
Ja.
Ich meine, war schon mal eine Fangfrage bei einer Sommelier-Weltmeisterschaft. Können solche Weine auch Kork haben?
Ja, können.
Ja, können.
Ja, können, aber extrem selten.
Oh, das ist jetzt gerade schwierig. Oder sind die alten Reben, die wir nicht mehr kennen, geschmacklich? Sag mal, was drin ist. Oh, nee. Es gibt so in Österreich Rebsorten, die auch so einen Duft haben. Rotkipfler zum Beispiel. Aber das vermute ich jetzt nicht da drin.
Also, ich zitiere wieder von der Webseite. Auf der Insel Mariannenaue bauen wir folgende historische Rebsorten an. Roter Veltliner / Ariavina, die Rebe der adligen Sauvignon. Der Traminer mit dem feineren Parfüm Adelfränkisch, 800 nach Christus in Deutschland heimisch geworden. Grünfränkisch galt bis 2009 als ausgestorben.
Nee, ist jetzt ein bisschen unstimmig am Gaumen für mich.
Edelstank? Das schneide ich mal raus, weil das war zu freudsch. Edelstahltank.
Edelstahltal, sehr gut.
Edelstahltal. Ist das ein 2019er? Wie ich hier
jawohl, spreche? Ein 2019er.
Gut, dann ist das, was ich hier vorlese, wirklich zu dem passend. Und es sind längst auch nicht alle historischen Sorten, die sie haben, drin, weil es gibt ja auch roten Riesling auf der Insel.
Ja.
Und der
wäre ist hilfreich gewesen wahrscheinlich.
Auch gar nicht so frisch als Rebsorte. Und wenn der da hoch wächst, warum ist er hier nicht drin? Fragen über Fragen. Ich schüttel mal so ein bisschen.
Wir müssen mal nachtrinken.
Die Luft raus.
Ändert nichts für mich an der Nase, ist komisch. Also, aber du stimmst mir doch zu, oder von der Nase?
Ja, nee, ich hatte auch Kork in der Nase, aber das geht ja gar nicht. Geht ein bisschen weg. Vielleicht war es das feine Parfüm Adelfränkisch. Seit 800 Jahren festgehalten.
Mir fehlt ein bisschen das Verständnis dafür und ich freue mich, in diesem Jahrhundert geboren zu sein und leben zu dürfen, dass ich das damals nicht trinken müsste. Wobei, ich wäre damals vielleicht in der Kaste gewesen, wo ich das gar nicht hätte trinken können. Nö. Ich kann sagen, mit dem Frischkäse wird's besser.
Auf den hatte ich mich eigentlich schon gekriegt, jetzt mit vollem Mund.
Aber die Säure.
Ja, warum kommt tut mehr man raus. Da kein Riesling rein? Der hat doch Säure. Hoffe ich, wenn wir ihn gleich probieren.
Ich werden. Weiß es nicht.
Sag mal, bevor uns der Wein ganz wurscht ist, wollen wir mal gucken, ob die dazu schmeckt?
Das kann sein. Ich gebe schon mal den Sauvignon Luft. Ich habe da so eine Befürchtung. So. Also vielleicht ist es ja der Rustikalität folgend tatsächlich eine super Idee, dass man die Wurst ansägt. Ein Geschenk, von einem guten Bekannten Stefan Klusmeier, der aus Westfalen stammt und regelmäßig seine Heimat aufsucht und ab jetzt bist du zuständig. Das ist fast deine Ecke gewesen.
Münster ist ziemlich westfälisch. Ja? Diese Stadt, die es nicht gibt, in der ich zuvor gewohnt habe, eigentlich schon auch.
Hast du gerade Hildegard Knef zitiert? In der Stadt, die es nicht gibt.
Bielefeld, die ich noch lieb.
Bielefeld, abbestellt. Wir haben heute so einen kleinen.
Man hört deutlich raus, dass ich im Bielefelder Kinderchor einer der nicht erfolgreichsten war.
Wir haben halt so einen kleinen Faschings-Podcast, merke ich schon.
Oh Gott.
Ja. Wir sind das Radebeuter Zweigestirn.
Was? Oh, ist hart.
Ja, klar. Also, lieber Stefan, sensational. Erinnert mich tatsächlich von der ganzen Textur an eine bestgereifteste ungarische Salami. Diese habe ich aber gefühlt ungefähr 300 Mal so dick aufgeschnitten, gerade das Stück. Hervorragend.
Bevor wir jetzt hier uns...
Ich befürchte, der Wein wird dadurch besser.
Den Zorn aller zulegen, das ist keine münsterländische, ist eine Spezialität aus dem Lipperland. Damit haben wir also die Verbindung von Lippe, Westfalen und Sachsen wunderbar hergestellt und wir toppen das.
Top-Frage des Tages, würde er das hinkriegen?
Wer?
Unser Lippscher Prinz.
Die Wurst zu machen.
So eine Wurst zu machen? Glaub wäre doch
nicht.
Toll.
Glaube ich nicht. Da würde ich lieber einen guten Metzger nehmen.
Danke.
Schöne Wurst. Und in der Tat, der Wein gewinnt. Wurst macht Wein fein.
Also es ist auch so eine, sag ich mal ganz lieb jetzt, an der Grenze zur Ranzigkeit vom Fett.
Ja, die hängt ja bei dir hier auch schon.
Die oxidiert jetzt hier eine Weile schon rum, seit letztem Herbst. Also finde ich richtig gut. Hauchdünn aufgeschnitten, frage ich mich, warum muss man das dann auch noch als Paprika-Chip verkaufen? Also dick kannst du das gar nicht essen. Wunderbar.
Aber hauchdünn kannst du das auch nicht essen. Also das ist schon Bestandteil eines Abendessens, eines Feschpers und da wird...
Was macht man damit? Das isst man doch.
Ja, aber grob, so wie du das jetzt hier mit einem Messer einfach abgeschnitten hast.
Ja, aber zum Schnaps?
Warum nicht?
Guck, wir hatten doch heute schon wieder Osteuropa. In den Regionen läuft das doch ohne Ende.
Insofern ist es ja auch Ostwestfalen-Lippe.
Die Weiten des Landes. Habt ihr eigentlich auch irgendwelche Despoten da oben?
Ach, jede Menge. Ich wäre jetzt also...
Schweinebauer Schulze.
Schulze heißen die ja alle. Schulte Brömmelkamp. Schulte waren immer die Leute, die Schulte hießen oder heißen, haben große Höfe gehabt.
Haben eine eigene Biermanufaktur.
Die mit den kleinen Höfen hießen immer Lüttke und dann auch irgendwas, Lüttke Brömmelkamp oder so. Ne?
Genau, und bei Lüttke gab es immer die Lüttke-Lage.
Lüttke ist eben der Kleine. Ne? Das sind oft die Knechte gewesen, die ein kleines Stückchen Land bekommen haben.
Das war aber schön. Stückchen.
Stückchen. Stückchen.
Ein quasi ein Zipfel.
Du hast die Wurst hier frei hängen gehabt zum Abtropfen.
Jawohl.
Das ist schon sehr schön westfälisch, weil Wasser verdunstet, Fett tropft runter.
Jawohl. Die darunter liegende Arbeitsplatte ist perfekt versiegelt.
Den Begriff westfälischer Himmel kennst du?
Nein, ich kenne nur...
Das ist bei den Kaminen, offenen Kaminen, die sie dort hatten, gibt es so einen Baldachin-Vorbau. Da hingen die Schinken drin und die Würste zum Trocknen. Und das war der westfälische Himmel, der voller Schinken und Würste hing. Und die bekamen natürlich Rauch des wunderbaren Buchenholzes, Birkenholzes, Buchenholzes war es, mit und wurde dadurch nicht nur getrocknet, sondern geräuchert getrocknet. Wirklich nebenbei, also nachhaltig arbeiten, war früher das Selbstverständlichste der Welt. Es wurde geheizt an einer Stelle nach vorne hin. Du saßt vor diesem offenen Kamin. Oben dümpelte Schinken und Wurst vor sich hin und hinter dem Ofen war ganz oft die Uppkammer. Upp ist oben, Kammer ist Kammer. In der Uppkammer schlief man. Das heißt, hinter dem Ofen bekamen die Leute die Restwärme mit, um nicht nur in der Kälte die Kinder zu zeugen.
Ja, nee, es passt tatsächlich.
Ja.
Ich finde, dass man an dieser Stelle mal sagen muss, dass es ja nicht mehr en vogue ist, so eine abgehangene Salami zu essen. Gereifte Salamis kriegst du eine ganze Menge, aber das ist schon dieses Nussige vom Fett. Das ist schon, finde ich schon außergewöhnlich toll. Ja. Also erinnert mich an meine Kindheit, das war bei uns zu Hause so üblich.
Überhaupt nicht ranzig für mich, weil du das Wort
nee,
vorhin...
Ja, das war jetzt negativ überstilisiert.
Ja, finde ich noch gar nicht.
Wie nennst du denn oxidiert, gereift?
Gereift, also oxidiert ist ja reifen. Nee, das ist wunderbar, eine der geilsten Würste überhaupt. Und das, wir sprachen vorhin darüber, das mit einem gut gemachten Brot, ob es nur selbst gemacht oder vom guten Bäcker gekauft ist.
Gibt es das?
Ja.
Gibt es noch gute Bäcker?
Ja.
Echt?
Also ich finde das Backhaus Dresden dafür, dass sie so groß sind, exorbitant gut. Die, wenn ich jetzt sage, die bemühen sich, klingt das gleich wieder, weil wir alle falsche Zeugnisformulierungen gelernt haben. Die geben sich viel Mühe, handwerklich zu arbeiten und dabei kreativ zu sein. Das heißt, Handwerk hat für mich immer auch was von Tradition. Also, wie hat man es früher gemacht? Und kreativ sein geht ja oft in die Richtung, in die andere Richtung, nach vorne. Und die verstehen das zu vermischen. Wenn man sieht und schmeckt, wie viel verschiedene Baguettes die machen, ist es ein Traum. Und da muss ich dann als Hobbybäcker auch die Hufe heben und sagen, ich kann ganz gut Baguette machen, wenn es das klassische Französische ist, aber mit diesen ganzen zusätzlichen Dingen, die eben nicht irgendwelche Pulver und Geschmacksgeheimnisse sind, sondern echte Zutaten, das überlasse ich den Profis und da sind die gut. Und zwar nicht mit Aufstrich, sondern so gegessen. Und dann hast du nämlich, dann wird es wirklich gut französisch. Du nimmst eine gute Baguette, du nimmst eine gute Wurst, einen guten Käse und hast das nebeneinander stehen und mümpelst das zu irgendeinem Wein vor dich hin. Und wenn dieser Wein beispielsweise
zu einem guten Wein
ein Sauvignon Blanc ist.
Bin ich jetzt echt gespannt auf den Wein. Im Glas steht jetzt schon eine Weile. Schönes CO2. Die Nase ist auch wieder verhalten. Würde ich jetzt mal sagen, schon typisch. Eher aber trotzdem leise. Ist jetzt kein, gibt im Sächsischen so ein schönes Wort, plägen. Ist kein plägscher Wein.
Was mir aber...
Plägen tun die am Montag.
Was mir bei Sauvignon Blanc gefällt, wenn er nicht so plägsch ist. Also die lauten, schreienden.
Ich konnte mich damals nicht für diesen Wein entscheiden. Auch das passt zu unserem Podcast. Und wir müssen einen weiteren Schubladenklassiker hervorziehen. Ein Schenk des Lebens. Das war der Sauvignon der Zeit. Sensationell. Ja. Du hast diesen Mix aus dieser plägschen frischen, plakativen Art und aus diesem wunderschönen, kräutrig, würzigen Loire-Anklängen. Hier ist irgendwie, weiß ich nicht, ist wie Atmen durch die FFP2-Maske hier für mich. Das ist nicht, ist es was da, aber es ist nie vollständig so pling, plong, einfach da. Erstaunlicherweise von den ersten drei Weinen würde ich bei Eisvogel bis jetzt bleiben.
Ja, spannenderweise, ne? Hm? Hätte ich nie gedacht.
Was mir auffällt jetzt bei den Weinen ist, wir haben sie ja jetzt, sag ich mal, schon sachlich beschrieben, ohne groß zu wissen, was drin ist. Selbst der von uns so kritisch bewertete historische Satz ist vom Füllstand her der am wenigsten hat in der Flasche. Also haben wir ihn entweder, um ihn zu verstehen, mehr als genug nachgedrungen oder er hat uns geschmeckt. Die sind alle süffig ausgelegt. Alles sehr trinkig, sehr rund, sehr, ja. Was mir gefällt, dass ich das jetzt sagen darf, nicht aus irgendeinem Gefallen, betone ich ausdrücklich, der wunderbaren Familie Lergenmüller gegenüber. Sie sind nicht mainstreamig. Die haben schon auch einen Charakter. Mhm. Jetzt keinen großen, das ist auch nicht, glaube ich, nicht die Idee bei den Weinen, aber sie heben sich schon definitiv von der Masse ab. Allemal von den Supermarktweinen dieser Welt.
Ja, das Weingut war ja mal, bevor Lergenmüllers das übernommen haben, im VDP. Mhm. Und ist es jetzt nicht mehr. Der preußische Adler ersetzt den VDP-Adler. Und irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der Winzer gesagt hat, es sei schon ein sehr beabsichtigter Schritt, nicht im VDP zu sein und halt trotzdem Qualität abliefern zu wollen.
Mhm. Ja, da gibt's immer so, das eine so und das andere so. Ja.
Weißt du da mehr?
Das ist ja genau das unser Problem. Eigentlich sind wir permanente Geschichtenerzähler, weil wir sind ja in diesen Gesprächen ursprünglich nie dabei. Es kommt immer irgendwas, was man gehört hat, gelesen hat, geglaubt, irgendwo gelesen zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach, so wie ich Stefan Lergenmüller vor allen Dingen kennengelernt habe, dass es ihm schon gefallen hätte, aber dass ihm irgendwas dran gestört hat. Auch das Auftreten vielleicht vom VDP, vielleicht auch die Möglichkeiten. Mein Eindruck von diesem Betrieb ist, dass es tatsächlich, so groß wie es ist, sehr individuell geführt wird, sehr familiär. Natürlich stecken dort Vermarktungsschienen dahinter. Es geht ja auch um Mengen, die dort bewegt werden müssen. Mhm. Mit, ja, jetzt blöd gesagt, dem Schwesterweingut Schloss Reinhardshausen. Also Marianau ist ja ein Teil von Reinhardshausen.
Ja, ich denke, Reinhardshausen ist das Mutter- oder Vater- oder Elternweingut.
Genau, das Flaggschiff, das Mutterschiff, wie auch immer.
Ja. Ne? Und dann haben sie an der Pfalz auch noch was.
Also, ja, ein bisschen was. Ne? Und an der Mosel.
Ja, ganz klein bisschen.
Ganz klein bisschen noch. Ich zitiere einen gemeinsamen Bekannten, ein geschliffener Diamant.
Ja.
Jeder steht dort dahinter. Jeder ist dort dabei. Und das merkst du. Also was mich an Lergenmüllers fasziniert, es ist ja nun tatsächlich nicht ein Betrieb, der in dieser Qualität, wie wir es heute wahrnehmen, seit 40, 50 Jahren am Start ist, sondern sagen wir einfach mal für mich gefühlt circa 20 Jahre. Ich war das letzte Mal vor circa 10 Jahren dort, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Wenn man in Hainfeld, dort wo die Familie herkommt, in der Pfalz reinkommt, in dieses Weingut, dann lacht dich die Pfälzer Tradition in jeglicher Art an. Die Probierstube, Eiche Rustikal, die Eltern stehen vor Ort da, im Keller unten, Jürgen Lergenmüller turnt zwischen den Schläuchen rum, von einem Fass zum anderen. Das ist ein Genie, schon die ganze Sache so zu verschneiden, zu küvitieren, dass man da was macht. Also sind für mich Meister des, sag ich mal, Verschnitts. Und wenn was Sortenreihen bzw. Lagenreihen kommt, muss mich jetzt entschuldigen für Sortenreihen, Lagenreihen, dann ist es tatsächlich auch groß. Das Anna-Gut zum Beispiel, das ist relativ kleinkariert, dieser Streit mit Odinstal. Odinstal auch ein Weingut, 350 über Null, das höchste Weingut, Anna-Gut 355. Das sind so Befindlichkeiten.
Damit macht man sich Freunde.
Ja, andere würden wir sagen, Schwanzlänge messen, was weiß ich, irgend sowas. Das ist dort vor Ort wichtig, das interessiert hier keinen, aber wir machen das in Sachsen ja ähnlich. Da gibt's ja auch solche, nein, meiner ist besser, meiner ist das, Das ist dann groß. Und wenn du siehst, die ganze Familie ist dabei, die Tochter, die diese Rieslinge dort ausbaut, auch großartig. Genauso mit Klöserath Eifel oder den anderen Projekten, die diese Familie verfolgt, du findest schon einen sehr, sehr gehobenen Mainstream, finde ich. Beziehungsweise doch den ein oder anderen wirklich großen Wein. Und was mich immer so ein bisschen annervt, das habe ich auch in diesem Podcast mehrfach schon so gesagt, so in der Sommelier- und Kennerszene, so wird das immer so ein bisschen so abgetan, auch so, ach na ja, das stimmt aber nicht. Das sind große Sachen dabei. Mir fallen gerade jetzt die Anna-Gut-Weine ein, ne? Burweiler Schäfer und solche Sachen. Das ist schon großes Kino aus meiner Sicht. Und deswegen, um nochmal auf die Ursprungsantwort zurückzukommen, kann ich schon verstehen, dass es Lergenmüllers sind da sicherlich auch ein Beispiel für viele andere, nicht immer unbedingt wahnsinnig erstrebenswert ist, im VDP zu sein. Erschließt sich für mich auch nie immer. Du hast relativ stringente Vorgaben. Es kostet schon richtig Geld auch. Werbung, Marketing, auf die Messen fahren. Auf der anderen Seite ist es natürlich
es erschließt ja auch
eine Märkte. Leistungselite deutscher Weine. Das ja, muss man schon mal sagen.
Es erschließt ja auch Märkte. Insofern muss man sich das ausrechnen, ob sich
ja,
das lohnt.
Das meinte ich vorhin auch mit dieser Rhein-Hessen-Beschreibung. Du fährst eben zwischendurch auch mal durch drei richtig finstere Nester durch, was jetzt sehr überheblich formuliert ist von mir, aber es ist einfach so. Dann kommst du zu dieser Insel. Das sind schon wieder meistens Leuchttürme. Auf der anderen Seite hast du auch VDP-Betriebe, wo du sagst, warum sind die da eigentlich dabei? Das ist aber wie überall so. Nee, also ich gehe diesem Betrieb offen gestanden, stehe ich sehr offen gegenüber da und bis jetzt ist es nichts, was mich enttäuscht hat von diesen ersten drei Weinen.
Holst du mir die nächste Flasche mal?
Ja. Das, was wir jetzt im Glas haben, ist nicht unbedingt mehr neu und unüblich. Eine Burgunder-Cuvée, Weißburgunder und Chardonnay. Das lässt sich auch ganz spät noch aussprechen. Chardonnay.
Eigentlich müsste der ja für mich oft Chardonnay heißen und nicht Chardonnay.
Da triffst du bei mir gerade einen ganz wunden Punkt. Ich sammle schon Munition über Monate mittlerweile. Es ist ja nun mal einfach so, wir haben Gesamtlebensleistungen zur Verfügung und die letzten 20, 30 Jahre meines Weinlebens waren davon geprägt, wozu brauchen wir in Deutschland Chardonnay? ABC, anything but Chardonnay. Alle haben sich einen, salopp gesagt, runtergeholt, irgendwas anderes anbieten zu können und zu trinken. Und jetzt spricht sich's nur doch langsam rum zum letzten Dödel, dass sich klimatisch gesehen irgendwas tut und dass wir im Weinberg andere Antworten brauchen. Auf einmal ist Chardonnay ein Mittel, um darauf zu reagieren. Und jetzt pflanzen alle wie blöde Chardonnay an.
Why not?
Also ja, why not? ABC because of, die haben die letzten 20 Jahre irgendwas anderes erzählt und dass sie es nie nötig haben. Und so wechselhaft kann es doch gar nicht sein. Das ist genauso, wie ich nie verstehe, dass Winzer bei den traditionellen Sorten unbedingt bleiben müssen. Sie räumen alte Sorten raus, damit sie Platz für Riesling machen und Weißburgunder und Grauburgunder.
Ja, das sind natürlich oft auch marketinggetriebene Dinge, finde ich. Und
genau. Und da sehe ich ein Problem vom VDP zum Beispiel.
Anything but Chardonnay ist natürlich auch mit einer gewissen Nonchalance von oben herab gesagt. Ich habe das nicht nötig, ich trinke.
Dann komm. Genau, ich nehme lieber ein Chablis.
Genau.
Da fällt mir doch glatt eine Krone der Schrauber aus dem Korken. Habe ich alles schon erlebt? Ich habe das ja, genau das schon erlebt. Echt, sie haben keinen Burgunder, dann nehme ich einen Chablis.
Chablis steht auf der Inselseite, lese ich. Insofern kann ich das so wunderbar. Ist kein generisches Wissen, sondern angelesenes.
Uli kann es einfach.
Jetzt vorgelesenes.
Ich kann lesen.
Ja, ich bin aus Friesen und kann lesen. Hätte das gedacht. Im Jahr 1978 wurde auf unserer Insel der erste Chardonnay Deutschlands angepflanzt. Initiiert durch Robert Mondavi. Das wusstest du auch noch nicht.
Nein!
Daher auch
Opus One.
Der Name Thanks Bob für einen Chardonnay, den wir jetzt nicht hier haben, glaube ich. Ne? Nee. Das heißt, die haben den schon seit einiger Zeit. Und ja, warum nicht? Ich mag Chardonnay, weil mir das Gerede von anderen eigentlich egal ist. Und wenn ich den Eindruck habe, dass dieser eine Wein mir schmeckt, weil er zu dem Gericht, meistens bin ich ja so ein Weintrinker im Zusammenhang mit irgendwelchem Essen, dann ist mir das wurscht, ob da Chardonnay draufsteht. Ich trinke auch Grauburgunder, obwohl alle Leute sagen, Matthias, reicht mir ein Messer zum Riechen.
Das ist feinster, gereifter Serrano-Speck.
Das riecht mir so wurscht.
Oder? Das ist doch geil, oder?
Das ist wunderbar. Das ist ein Traum. Wir sollen, ja. Ich back das Brot, du bietest die Wurst.
Das wird immer besser.
Wir machen ein Abendbrot.
Brotback-Wurst-Wein-Podcast.
Mit Käse.
Folge 1428.
Matthias hat die Schnauze voll.
Ja, aber Entschuldigung, du warst gerade woanders. Robert Mondavi
hat's initiiert, sag ich mal.
Und du findest Chardonnay ist gut?
Nein, mich juckt das nicht. Ob da Chardonnay draufsteht oder Grauburgunder draufsteht oder Weißburgunder oder Chablis. oder he oder ha oder hot. Mich interessiert, schmeckt mir der Wein, auch ohne aufs Etikett zu gucken, passt er nach meinem Geschmack zum Essen und vielleicht darüber hinaus. Das ist das, was mich
passt antrag. Auf jeden Fall.
Leute, die sagen anything but Chardonnay, die hören ja auf zu trinken, bevor sie angefangen haben.
Stimmt.
Und das ist die Haltung, die ich eigentlich nicht mag, weil ich, für mich ist Wein im schönsten Sinne des Wortes ein Genussmittel. Das heißt, ich will es genießen. Und ich will mich nicht irgendwelchen Sachzwängen von selbsternannten Kennern irgendwie unterordnen, sondern mir schmeckt der. Deswegen bin ich auch so ein starker Verfechter des Goldriesling. Ich finde einfach, das muss sein, um fein zu haben.
Ihr müsstet jetzt einfach mal sehen, wie der Rot anläuft. Schamesröte steigt ihm ins Gesicht.
Na, meine Nase kitzelt dich jetzt so.
Ja, also es sind definitiv auch Weine zum Essen geeignet. Leider haben ja die meisten Buschenschenken, Gutsausschenke, Weinrestaurants, wie auch immer, eine relative Beliebigkeit dazu. Mhm. Diese plakativen Dinge, die dazu passen, da finde ich in Rheingau übrigens sehr gut aufgestellt immer. Da fällt jetzt sofort Spundekäse ein, ja, diese Frischkäsebutter, Paprikapulver, Salzbrezel aus der Tüte und noch eine Portion und noch eine Portion Nummer. Ne? Handkäse mit Musik, natürlich Hackepeter kennt ja keiner. Mett-Igel würde ich jetzt nie dazu sagen. Es ist ja meistens irgend so eine Form. Und Wurstsalat. Also das gibt in jeder Straßenwirtschaft, das läuft. Schade ist, dass die meisten entweder sich das vorschneiden lassen oder das aus der Metro holen. Aber du findest natürlich auch einige, die es wirklich selber machen. Super. Da muss ich sagen,
was würdest du zu diesem?
Konkrete Spitze Richtung Sachsen, da ist unsere Weingutschenkenkultur extremst eindimensional. Eine Fettbämme mit saurer Gurke,
ja.
Döll. Wenn es selbstgebackenes Brot wäre, wäre es ja fast der Himmel. Wenn es ein gutes Schmalz wäre, wäre es der Himmel. Wenn es nicht Gurken aus dem Glas wären, wäre es der Himmel. So, und dann wird es schon schwierig.
Also Matthias Schuh mit ihrem Restaurant oder lieber Aaron Koch, das ist schon eine der Ausnahmen. Prinz Lippe hat es versucht mit seinem Restaurant. Das ist 4- oder 5-fach daneben gegangen. Also so viele Köche gab es da mindestens. Unter anderem auch sehr gute.
Super Mario.
Genau, das war toll. Warum es auch immer nicht geklappt hat, ich kann es mir denken. Aber egal. Lehmann haben eine...
Le Mans.
Wund in Diesbach-Seuslitz war, ich war jetzt sehr, sehr lange nicht zum Essen dort, aber ich bin da früher gerne hingefahren. Das ist immer der Nachteil, dass es so weit weg ist.
Hast du da immer feinherbe Rieslinge getrunken?
Du erinnerst dich an alles das, was ich mal gesagt habe. Ja, ja. Nicht immer, aber manchmal. Also, aber dann war es das, ne? Dann war es das. Lass du mich durchgehen. Ja. Der Winzer Lutz Müller hat zumindest das Alleinstellungsmerkmal, einen Flammkuchen zu haben, auf den man gehörig lange wartet, um zu merken, dass er handgemacht ist.
Ja.
Also handbelegt und frisch gebacken. Und wenn ich jetzt mal, ich gehe jetzt gerade durch von Elb auf bis Elb ab, das war es dann wirklich, glaube ich. Aust. Der Herr Aust hat auch mit wechselnden Belegschaften, aber wenn es gut war, war es gut.
Drei Herren kannst du noch dazu nehmen.
Drei Herren war ich, ja, sollten wir hingehen.
Wir gehen. Es gibt Grund zu Osa.
Ja. Also ich fasse mal zusammen, es ist ja alles gar nicht so schlecht. Und es ist
genau, wir repräsentieren eigentlich gemessen an der wenigen Quote, die es hier gibt.
Eine Handvoll finden wir dann doch.
Durchschnitt.
Und damit musst du nicht verhungern.
Stimmt.
Die können nicht alle die Qualität vom Winzerhof Stahl haben.
Obwohl, da kannst du Dienstag auch einfach vor verschlossenen Türen stehen.
Naja, Dienstag.
Und dir an den Scheiben der tollen Küche die Nase platt drücken. Nächster Wein, Weißburgunder. Ich zitiere Konrad Scherber. Scheiß Burgunder. Schwierig. Aber ich kann jetzt schon sagen, es ist mein Wein.
Oh, der riecht. Ist ja der erste, der...
Yes! Wir riechen was.
Der erste, der eine Nase hat.
Wir sind sehend, wir riechen. Oh, ich würde fast schon spontan sagen, ich rieche Fass.
Fass? Fass riechst du?
Fass 23.
Vat 23?
Jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt in der Expertise, Uli?
Ich suche noch.
Google gerade ein E.
Welche ist das? Darf ich mal gucken? Ja, ich hab sie. Weißburgunder Privatreserve.
Das wusste ich von Anfang an, dass mir das gefällt.
2018.
An dieser Stelle für alle einen schönen Abend. Wunderbar. Weißt du, jetzt intuitiv mit dieser ganzen Wurst Es kann natürlich gar nicht sein, aber es schmeckt wie ein Akazienholzfass. Es ist gar kein Holz, es ist Edelstahl. Das wäre jetzt das Allerbeste.
Das steht hier gar nicht. Doch, es steht was. Tonneau.
Oh, Alter!
Das ist schon mal nicht schlecht.
Es ist was hängen geblieben in den letzten 30 Jahren.
Ja. Was ich lustig finde, also ich denke, wir sollten uns mal bewerben.
Für empfohlenen Fachhändler.
Ja. Nee, einfach das auch, aber vielleicht die Texte neu zu schreiben. Das ist so eine...
Sag's ruhig, geschwurbelte Scheiße.
Gequälte Kacke. Ein frischer, leichter Wein mit Rheingauer Eleganz und kristallklarer Frucht. Der hat das nie gesoffen, der das geschrieben hat.
Nee, der war besoffen.
Seine dezente Mineralität und die typische Cremigkeit machen ihn zu einem tollen Begleiter von...
Getrüffelter Salami.
Salaten, Antipasti und Meere.
Ah, Geflügel fehlt mir noch in der Beschreibung.
Ich fasse es nicht, aber die also Weinbeschreibungen sind ja auch ein Thema, was mich... Das könnten wir mal unabhängig von jetzt irgend so einer Inselrundfahrt mal machen. Weinbeschreibungen sind ja etwas, was mich meistens runterzieht.
Ja, da fällt mir ein Klassiker ein mit Stefan Bönsch, passt zu sauren Eiern. Oder passt zu Küchenparty oder zu Scheißtag, wäre auch schön.
Passt zu sauren Scheißtag. Eiern war, glaube ich, die Initialzündung, um dann einen ganzen Kochsternstundenabend
für zu die machen. Gemischte Bude.
Für die gemischte Bude, wo die Winzer ihre Lieblingsgerichte zu ihren Lieblingsweinen vorstellten.
Ja, das waren noch Zeiten, da waren die für den Ausschank von nur 4 oder 5 Flaschen alle persönlich da.
Ja.
Das war Wahnsinn.
Ja,
das war schön. Die hatten damals noch Zeit.
Ah, das kommt wieder. Das kommt wieder.
Ah, ja, klar.
Wenn erstmal diese ganze Corona-Kacke vorbei ist und die Leute glauben, sie müssten was auch immer machen.
Das ist aber die Diskrepanz.
Das ist jetzt ein schöner Wein.
Die Leute können das ruhig glauben, dass sie das machen, aber es wird keiner mehr da sein, der es ausübt. Und das ist das Spannende. Oder zu wenige. Ich habe da gerade ein Riesenproblem und eine Riesenangst.
Sag mal.
Also erstmal, es gibt einen Nachfragemarkt. Das ist das Erste. Ist die Gastronomie gar nicht gewohnt. Du erinnerst dich an einen Podcast mit Jana Schellenberg. Damals war man froh, wenn man einen Job bekommen hat, dass man sich beworben hat.
Ja.
Heute machst du ja quasi auf irgendwie 10, 12 Leute, dass du hoffst, dass du einen kriegst.
Ja.
Und die zweite Sache ist einfach, der Kunde hat das noch nie gerafft. Ich habe gerade aktuell... ganz viele schöne Beispiele. Wir verkaufen Veranstaltungen, wir verkaufen Events und haben eigentlich überhaupt niemand, der kocht. Und das Schöne ist, und das finde ich jetzt endlich mal toll, es ist ein gesamtdeutsches Problem. Es ist nicht mehr ein Ostding oder ein Westding, sondern es ist ein gesamtdeutsches Ding. Darum, liebe Leute, die das hört, falls ihr euch irgendwann mal in eurem Leben die Frage gestellt habt, macht es Sinn, ein gastronomisches Objekt zu eröffnen?
Nur, ja, wenn man vorher einen Koch hat.
Ja, es macht Sinn. Wenn man es kann und wenn man klein bleibt und damit persönlich, individuell für seine Sachen jeden Tag, wenn man geöffnet hat, am Gast gerade steht, dann ist es nämlich auf einmal die persönliche Empfehlung, es ist auf einmal das persönliche Empfinden und der geneigte Gast sagt, oh, also der würde ich folgen und wenn nicht, dann eben nicht, dann geht er. Man hatte immer Angst.
Oder jetzt nicht was anderes.
Man hatte immer Angst, den Gast zu verlieren.
Nee, das finde ich die nachvollziehbare, aber falsche Grundvoraussetzung. Also Gastgeber zu sein, heißt ja nicht, excuse my French, dem Gast in den Arsch zu kriechen. Das heißt, ihm einen Vorschlag zu machen, den er nicht akzeptiert, finde ich akzeptabel. Weil wenn du mir sagst, ich bleibe jetzt einfach des Spaßes wegen bei Goldriesling, zu dieser Rehkeule ist Goldriesling das ideale Getränk. Dann sage ich, schön, wenn du das magst, gerne, ich nicht. Wenn du dann sagst, statt Goldriesling hätte ich aber alternativ und dann kommt irgendwas von Aaron Schwegler beispielsweise.
Irgend so eine Kreuzung vom Herrn Oberlin aus dem Elsass hätte ich noch da.
Ja, auch das. Blöd, Mann. Ich habe heute noch alles über Goldriesling gelesen, weil ich dachte, wenn du mich mal reinlegen willst.
Aber
dann ist auch okay, aber wenn der Gast dann sagt, nee, das nicht und das nicht und das nicht, dann kannst du doch sagen, ah, dann gehen sie doch nach nebenan, da ist ein Grieche, der hat auch guten Wein. Oder der Italiener, der...
Was da durchaus sein kann,
ja.
Weil auch dort steht einfach die Uhr nicht still. Es ist
das
auch
war
so
nicht,
eine, so
das
eine
war nicht
Selbst-
ironisch gemeint.
Nee, das ist immer gut, mal generell das zu sagen. Diese Selbstüberschätzung, die wir hier an den Tag legen, das ist ja sensationell. Es gibt so viele tolle Länder, wo so viele tolle Weine wachsen. Ja. Das Grundproblem, was ich ja behaupte, die werden alle vor Ort getrunken. Und nur das, was viel da ist oder was Leute von dort mühselig rauskommen, das ist dann verfügbar.
Ja.
Oft ist es Mainstream, der hier ankommt.
Ja, weil nur die Menge haben auch. Und die Lust zu exportieren.
Ich schwurf mal kurz aus zum Wochenende, ne? Blauschimmelkäse-Mousse, Gewürztraminer von Ügel.
Am Wochenende war der Herr Gräfe, wie eingangs schon vielleicht sicht- und hörbar wurde, in Eisenhütten-Fürstenberg-Stadt.
Genau, also gegen Baum gegurkt in Brandenburg.
Beim Captain's Dinner.
Genau, mein Captain.
Sag einfach mal einen Satz, was das ist. Wirklich nur einen Satz, was das ist. Und dann kannst du von
Das ist ein Menüabend. Es gibt 7 Gänge und ich moderiere die Weine.
Wie heißt das Restaurant?
Restaurant Deutsches Haus. Deutsches Haus in Fürstenberg an der Oder.
So, und das machst du seit 100 Jahren oder seit 80 Jahren?
Corona-bedingt erst seit 11, sonst wären es 13. Nee, wir sind zusammen zur See gefahren und das waren noch klassische Kreuzfahrt und diese Clubschiff, ich renne in kurzen Hosen durch alle Restaurants-Dudelei. Da gab es üblicherweise als letzten Abend das Captain's Dinner.
Ja.
12 Auserwählte durften bei dem Kapitän sitzen mit klassischem Kloschenservice. Und die anderen haben einfach die Nähe des Kapitäns eingeatmet im Restaurant mit 300 Sitzplätzen.
Ohne Klosche.
Ohne Klosche, genau, ohne Klosch. Üblicherweise wurden dort schon ganz gute Weine gereicht und ich moderiere dort sozusagen zu den Speisen passend die Weine, kann mich frei entscheiden in meiner Auswahl und genieße das sehr, weil dieses Lokal ein wunderbares Beispiel ist. Du kannst auch im Mittelpunkt vom Arsch der Welt einfach wunderbare Sachen machen.
That's the asshole, isn't it?
Isn't it, genau. Yes. Gibt's in Neuseeland.
So, ich hatte dich eigentlich abgelenkt, als du beim...
Genau, und das ist einfach der Fakt.
Käse warst.
Und Ügel, die Präsentation. Du öffnest den Karton, unabhängig wie der Karton bedruckt ist, wie er teilweise auch schief geklebt ist, das spielt aber keine Rolle, weil das Gesamtding passt. Du öffnest es und du hast einen wunderbaren DIN A4-Bogen, Kartonage. Alles leuchtet dich an und du begreifst, dass dieses Weingut sich weltweit präsentiert. Das Weingut, überall auf der Welt.
Das Weingut ist in Elsass, für die, die es nicht kennen, sollte man sagen.
Genau, also quasi in Ostfrankreich.
Das ist korrekt.
Ja. Hab's doch gut ausgedrückt. Übrigens,
Weingüter aus dem Osten sind uns ja immer lieb.
Genau. Im Elsass wird seit den 50er Jahren eine Weinkönigin gewählt. Die einzige Region in Frankreich, wo es eine Weinkönigin gibt.
Ja, das sind die Nachwehen.
Was soll ich sagen? Die Brücke in Kehl. Verbindungstangente.
Ja.
Die deutschen Niederungen. Ügel vermarktet meines Wissens über 90% außerhalb vom Elsass. Das heißt, das, was du dort öffnest, ist eine Visitenkarte.
Ja.
Das, was ich hier in der Region öffne, ist Selbstzufriedenheit. Es geht schon irgendwie. Und deswegen habe ich auch keinen Bock auf Goldriesling. Weil wenn man sich in irgendeiner Form mal Mühe geben würde, da was draus zu machen, es geht nicht darum, den in den Holzfass zu legen und Tralala und Hopsasa draus zu machen, sondern einfach eine Besonderheit, die diesen Ruf verdient.
Ich wiederhole gern nochmal, was wir ohne Mikrofon anlässlich eines Sonntagsspaziergangs an den potenziellen Weinhügeln von Rammenau diskutiert haben.
Zu der Klimaerwärmung, die potenziellen Weinhills.
Ein gut gemachten Goldriesling mal selbst zu machen, wäre mein Traum.
Wir ziehen auf. Das hat Uli mich heute als erstes gefragt. Und man merkt schon einfach.
Der darf jetzt Kork haben, wie wir gehört
haben. Der darf Kork haben. Sofort fällt mir Fred Prinz ein im Rheingau. Roter Riesling. Die Messlatte liegt jetzt ziemlich hoch für diesen Wein. Roter Riesling, eine Urform des Rieslings.
Wie bei so vielen Trauben, die mal eher rote Beeren hatten und dann Schamesröte verloren. Also es gab einen roten Traminer, es gab einen roten Veltliner, es gab oder gibt diesen roten Riesling.
Jetzt kommt noch was. Baden, roten Gutedel.
Naja, auch der hat ein Näschen, oder?
Ja, schon ein gewisser Anspruch. Also ich, alleine finde ich schon mal das dezente Marketinginstrument der Goldkapsel. Oder von mir aus der Altgold- oder Rotgoldkapsel.
Und ein Korken, der voll pranzig den Adler hat.
Ja, bei aller Bescheidenheit, das schmeckt schon stoffig. Und hier würde ich auch behaupten, Holz. Da beißt du schon ganz schön. Kann ja auch aufgrund des Kalksteinbodens sehr trocken sein, weiß ich es nicht.
Ist alles der Kalksteinboden, den du erwähnst, um das, während ich suche, mal zu überbrücken. Als ich in der S-Bahn zu dir saß, dachte ich mir, was für eine Formulierung könntest du heute noch unterbringen? Jetzt habe ich es. Es ist ja einer der nördlichsten Alpenweine.
Ah,
Weil der Kalkstein ist Sediment, was dieser Papagein runtergeschlurft hat, was sich dann zur Insel formte.
Der Boden hat sich gedacht, in Alpen wird es eh nichts, also lasse ich mich mal ein bisschen Richtung Süden treiben.
Da kalkt es vor sich hin. Was war eigentlich deine Frage? Was wolltest du wissen?
Ich behaupte, es ist Holz. Also wenn das Edelstahl ist, es kann Edelstahl sein.
Sag mal, hier steht Ausbau Fass. Ja, es ist Holz, sonst würde da nicht Fass stehen, sondern Tank. Und das tut ihm gut.
Also hier kegelst du, mit dem Wein kegelst du sofort 90% der Leute raus.
Ja, aber das liegt auch am...
Das macht für mich interessant.
Ich bin jetzt, gerade, wenn ich da schon mal bin, bei den technischen Werten, 6,2 Säure und 2,4 Restzucker. Das macht's aber. Dieses Verhältnis finde ich ja das Spannende, dass da was in dir arbeitet.
Also wenn ich die Flasche im Regal stehen habe, da würde ich mich schon wieder freuen, wie viele Kunden einfach den Rosé mitnehmen würden.
Ja, und sich heftig irgendwie irren würden.
Könnten wir eine neue Kategorie einführen? Herr Gräfisch hängt sich nach.
Ja, bitte, die Kategorie heißt, warum schenkt der Herr Gräfe dem Stipriern nicht nach?
Ja, du hast ja noch nie in irgendeiner Art und Weise artikuliert, dass du den toll findest.
Ich mag Roten Riesling, den ich lustigerweise kennengelernt habe, über dem Martin Schwarz, sein Brandenburger Projekt, wo er auch Roten Riesling hat.
Ja.
Und dann im Rheingau irgendwo auch Roten Riesling gehabt habe.
Das Red Prinz.
Nee, da war es nicht. Da war ich nicht. Also im Rheingau gibt es den.
Witzigerweise auch einen VDP-Betrieb.
Ja, so, das heißt witzigerweise, ist ja nicht schlimm.
Naja, es ist irgendwie erstaunlich. Entweder wie viel Unkenntnis ich von anderen Betrieben habe oder dass es eine gewisse Leistungsdichte ist.
Na, die Geisenheimer haben ja den Roten Riesling vorm endgültigen Tod bewahrt. Und insofern hast du im Rheingau naheliegend wegen Geisenheim. Das war jetzt gar
bei nicht. Bingen, das war eigentlich auch schön, gegenüber von Rüdesheim, naheliegend.
Relativ viel davon. Und ich suche gerade, ob ich... Nee, ich habe keine Statistik hier. Rheingau hat relativ viel Roten Riesling und Rheinhessen hat ein bisschen und Sachsen und Saale-Unstrut. Und dann war es das auch schon. Ich finde, das ist eine spannende Variante, weil er hat schon viel von der Riesling-Charakteristik.
Also vielleicht nochmal kurz zu Saale-Unstrut. Offen gestanden finde ich dort viele andere schöne Rieslinge.
Ja, das auch.
Siehe Angebot diese Woche bei der oft kopiert, nie erreichten Butter bei die Fische Gruppe Riesling 736 von Bernard
Parvis. Du hast ihn jetzt nicht zufällig hier im Kühlschrank?
Nee, wir haben, warte mal, in unserer Hauptgeschäftsstelle. Nicht im Studio Radebeul. Hier stehen nur Käsekühlschränke.
Ja, auch nicht schlecht.
Also gemessen jetzt an diesem Flight, ist es definitiv ein interessanter Wein, der heraussticht. Aber ich möchte davon auch keine Flasche komplett trinken. Der fordert. Also zu einem kleinen Kalbsfilet Mignon kann ich mir das sehr gut vorstellen. Nee, kein Mignon. Schön. Von mir aus gerne auch ein bisschen trockenes Kalbsfilet. Das ist okay. Aber du wirst es kaum glauben, der Favorit ist für mich tatsächlich der erste.
Das glaube ich jetzt nicht, weil mein Favorit wäre erstaunlicherweise auch nicht der Rote Riesling, obwohl das wäre die Nummer 2. Nee, ich fand den Weißburgunder zum Warten am schönsten.
Jetzt habe ich mich einfach mal auf dein Niveau abgeschraubt und schon ist es wieder blöd.